Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann.
Klingelingeling, schauen Sie alle seine Geschenke an.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einem Weihnachtsspecial mit den Medizinmännern.
Oh, du fröhliche, oh, du selige Podcast-Folge mit Dr. Julius.
Und Dr. Manke.
Du hast eine wunderschöne Weihnacht.
Ich habe meine Weihnachtsstimme aufgelegt. Und ich muss sagen, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden nicht die gesamte Folge singen. Nur ein wenig. Ab und zu werden wir ein paar Lieder trällern, wie es uns zu Weihnachten... Macht doch mal bitte den Kranz da weg hier. Das ist hier so warm geworden.
Ho, ho, ho. Was lese ich da in meinem goldenen Podcastbuch? Lieber Patrick, du warst das ganze Jahr ein wenig ungezogen und musste das in der heutigen Folge ausbaden?
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich wäre ein liebes Weihnachtskind gewesen. Matthias, feierst du Weihnachten?
Ich feiere Weihnachten traditionell immer anders, würde ich so sagen. Ich habe das aus meiner Kinderstube mitbekommen. Da wurde Weihnachten immer gefeiert. Zwei Tage vor Heiligabend, da durfte man nicht mehr ins Wohnzimmer gehen. Die Türen waren verschlossen, es waren Glastüren, man konnte so durchschauen. Der Gabentisch war verhangen mit einem Bettlaken. Mein Bruder und ich, wir haben uns immer Gedanken drüber gemacht.
Bei uns war das Bettlaken vor der Glastür. Weil die Glastür haben die immer verhangen, meine Eltern, mit diesem Laken. Und es gab keine Chance, da durchzugucken.
Bei uns, du hast halt nur das Laken gesehen, aber konntest sagen, guck mal, da ist vielleicht das Parkhaus drunter.
Der Hund,
der immer den Laken hin und her rannte. Oder der Commodore 64. Und die Spannung stieg letztendlich. Dann war Heiligabend da, dann gab es gemeinsames Essen mit den Omas. Es gab immer Hühnersuppe mit Eierstich.
Ja, habt ihr so ein traditionelles Weihnachtsessen gehabt und habt das übernommen?
Das gab es dann. Nee, wir haben es nicht übernommen. Dann ging es in die Kirche, dann kam es zurück. Mein Bruder und ich waren schon aufgeregt, kommt Bescherung. Und bevor es zur Bescherung ging, dann wurde noch im Kreis gesungen. Ja, wir hatten immer von der Sparkasse keine Schleifwerbung, immer so Liederhefte, die haben wir alle durchgegangen. Deswegen, da bin ich heute noch Feuer und Flamme.
Wenn und immer noch Kunde.
Und dann ist Bescherung gewesen und dann gab es ein reichhaltiges Essen. Und je älter wir wurden, ja, durften wir dann zum Essen Pilz trinken. Irgendwann gab es auch ein bisschen Schnäpschen. Das Essen wurde immer mehr. Wir haben mehr getrunken. Wir haben einen großen Nachtisch gehabt. Und nur die Omas wurden weniger.
Also da hat man ja in der Regel nur 2, 3 von.
Ja, genau also, so ist es. Ja, aber am Anfang war noch Opa da und das wurde immer weniger. Und das pflege ich heute noch. So habe ich meine Kinder auch großgezogen halt. Und heutzutage bin ich... öfters zu Weihnachten dann unterwegs, im Urlaub, auf dem Schiff. Und
vermisst du das nicht? Ich war zum Beispiel einmal zu Weihnachten, war ich mal mit meinem jüngeren Bruder in Thailand, Phi Phi Island. Und das war so unromantisch, muss ich sagen. Heiligabend saßen wir da. Ich meine, in Thailand hast du ja eigentlich 24/7 das ganze Jahr rum, haben die ja immer Happy Merry Christmas, Happy New Year, die Weihnachtsbäume stehen und hängen da immer. Aber Heiligabend mit einer Dose Bier bei 25, 26 Grad abends am Strand zu sitzen, fand ich irgendwie nicht so richtig geil. Also das hat mich eigentlich nicht, es fehlte die Heimatstimmung, diese heimatliche Atmosphäre.
Ich kann mir das schon vorstellen. Also Thailand wäre jetzt nicht mein Urlaubsland dafür, sondern wir sind dann...
Schön warm dann.
Das ist schön warm, aber das ist alles, in meiner Augen ist es immer sehr kitschig. Da kannst du auch nicht Weihnachten feiern. Da musst du eher in die nordischen Länder, Norwegen und was weiß ich nicht.
Ja, da muss ich dir aber sagen, die sind ja alle viel familiärer. Da findest du ja keinen, der mit dir feiert.
Ich feiere auch nur dann im Rahmen meiner Familie. Mit Kindern, Partnerinnen und sowas.
Freundin,
ja, sind immer schwierig, alle gleichzeitig mitzunehmen.
Kompromiss muss man machen.
Ich sag gerade, zur Weihnachtszeit muss man Kompromisse machen.
Da soll man nicht so egoistisch, das ist ja auch nicht die Zeit, wo man egoistisch sein soll. Das ist die Zeit des Gebens. Und da muss man ja auch mal geben.
Ja, es ist die Zeit der Besinnlichkeit. Und das ist das, der Achtsamkeit. Das ist ja das, was wir in unserem stressigen Alltag so ein bisschen in den Hintergrund rutschen und stellen letztendlich. Und viele besinnen sich in der Zeit. Und Weihnachtszeit hat verschiedene Auswirkungen oder kann verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper haben. Es kann den Körper zu Stress führen. Es kann den Körper runterfahren. Je nachdem, wie du eingestellt bist und wie das Weihnachtsfest verläuft.
Der Frage nach diesem einleitenden 35 Minuten, hat man ja die Frage, stellt sich da ja, was machen denn diese Medizinmänner jetzt mit Weihnachten? Wo kommt denn noch die Medizin? Und vor allem, wo sind denn die Daten? Wo sind denn die Fakten zu Weihnachten? Das fragen sich doch die meisten. Ja, sag mal, wie viele Leute feiern denn Weihnachten in Deutschland überhaupt? Wie viel Prozent, Matthias, muss ich wieder von 60 Millionen runterzählen?
Es sind knapp 70%, die das Weihnachtsfest feiern und
aktiv feiern oder?
Aktiv feiern. Die Omas lassen feiern und die Kinder und Enkelkinder müssen feiern. Ah, gar nicht.
81%, so sage ich das.
Ja, wann ist diese Statistik?
Gestern. Gestern habe ich mir das ausgedacht.
Ich glaube das nicht mehr. Bei der Zusammensetzung unseres
unserer Gesellschaft, meinst
du? Unserer das kann sein, dass Gesellschaft das hat sich das ein wenig verschoben.
Ja. Ja, wo wird denn überhaupt nicht Weihnachten gefeiert?
Weiß ich nicht.
Nordkorea. Also.
Ja. Nordkorea zum Beispiel nicht, aber wie ist das denn in den islamisch geprägten Ländern?
Ja, die Türkei ist auch, östlich vom Bosporus ist auch nicht mehr viel mit Weihnachten. Also viele machen natürlich so ein bisschen, weil die sich so von dem Westen übernommen haben, aber...
Feiern wird immer alles vom Westen übernommen.
Ja, ja,
so wie die Deutschen auch Halloween übernehmen halt.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch der Feier. Eigentlich ist es ja der Übergang in Allerheiligen. Das ist ja besinnlicher höchster Feiertag. Aber ja, wenn es um Party machen geht, dann machen wir das doch.
Alles. Ja, aber das ist ja nicht schlecht.
Ja, das sagst du als Partyrocker.
Aber um nochmal, die muslimischen Länder haben es natürlich mit Weihnachten vielleicht nicht ganz so sehr. China auch jetzt nicht unbedingt als christlich geführtes Land bekannt. Aber wir haben, ich weiß es gar nicht, 2,5 Milliarden Christen auf der Welt. Also die feiern in der Regel entweder Heiligabend, so wie wir, am 24. Dezember. Oder eben, ich glaube, am 6. Januar, ich glaube, das ist die russisch-orthodoxe, glaube ich, Anfang des Jahres.
Ne? Russisch-Orthodox, griechisch-Orthodox,
ich weiß es gar nicht. Ja, genau, da gibt es ja viele Orthodoxe.
Ja.
Und die haben es ein bisschen anders, aber die Idee ist dieselbe, glaube ich. Ja, und du sagtest schon, es ist natürlich das Fest der Familie, man hängt zusammen, man hat frei, man hat viel Zeit füreinander. Und das ist ja auch nicht immer von Vorteil, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. So habe ich es zum Beispiel als ich in Norwegen war, immer Heiligabenddienst gemacht.
Oh, warum das denn?
Weil ich ein einsamer Mensch war, hatte keine Freunde, keine Familie da. Und anstatt dann alleine in meinem Schwesternwohnheim aus dem Fenster zu gucken mit großen Tränchen, habe ich mir gedacht, da gehe ich doch lieber arbeiten. In Deutschland habe ich ja auch immer nachts, während des Studiums, Nachtwachen im Krankenhaus gemacht. Dann bekam man so ein schönes Büchlein vom Krankenhaus, irgendwie eine Bibel oder ein Gesangsbuch. In Norwegen gab es ein leckeres Essen. Und dafür hatte ich dann Silvester frei. Das war deutlich angenehmer.
Da war die Partyrakete
wieder. Hast du mal Heiligabenddienst gehabt?
Ich habe öfters Heiligabenddienst gehabt. Halt.
Die Leute denken ja, Heiligabend, warum soll man da im Krankenhaus noch was machen? Da sitzen die nur rum und drehen Däumchen, da passiert auch nichts. Bis 7, 8, 9 Uhr macht das auch Stimmen, finde ich.
Ja.
Und dann kehrt sich das Blatt.
Dann kann die Stimmung kippen und auf freundlichen, interfamiliären Gesprächen können auf einmal kontroverse Diskussionen entstehen, die man dann nicht nur verbal regeln kann, sondern je nach Alkoholpegel natürlich auch körperlich ausleben kann.
Ja, das stimmt. Hast du da schöne Geschichten zu berichten?
Ich habe schöne Geschichten dazu berichten. Ich gehe noch mal 2 Wochen vorher. Das fängt da so langsam an, die Weihnachtszeit, und man plant Heiligabend. Ich habe festgestellt, wie andere Kliniken auch, dass es da zu häufigeren Sturzunfällen kommt von älteren Menschen.
Das hat vielleicht mit dem Wetter zu tun.
Mit dem Wetter zu tun, aber viele fallen auch in der häuslichen Umgebung halt hin. Und weil manche Familien möchten ja auch Winterurlaub verbringen. Und da stören Oma und Opa halt natürlich halt auch. Also,
du meinst, ja, da wird nachgeholfen?
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass in manchen Fällen nachgeholfen wurde. Ich hoffe, das war nur vor 20 Jahren so, als wir angefangen haben. Mittlerweile hat man da mehr Fürsorge.
Meine Mutter sagt ja immer, zu Weihnachten geht der Teufel auf Stelzen.
Das
ist, weißt du, was das bedeutet? Das sagt ihm auf Plattdeutsch, das würdest du nicht verstehen.
Ich verstehe schon Plattdeutsch. Bitte red das nochmal auf
Plattdeutsch. Weißt du denn, was es inhaltlich bedeutet?
Nein.
Das heißt, wenn der Teufel, dann freut er sich so. Deswegen zu Weihnachten immer viele Unfälle, Unglücke. Denk dran, Tsunami 2001. Oder war es 2004?
Ich weiß es
nicht. 2004. Das sind so Sachen, das passiert. Ob das wirklich mehr ist, statistisch weiß ich nicht.
Das wird sich nicht statistisch nachweisen lassen. Und das ist einfach nur das Ding. Also man fühlt das ja letztendlich. Wie sind die begleitenden Personen von dem Verletzten, der in die Klinik kommt? Und was ich aber festgestellt habe, was letztendlich es ist, Alkohol, Feierlaune und auf einmal hockt die Familie aufeinander. Ja, Probleme, die vorher nicht ausgesprochen wurden, die eskalieren irgendwann. Ja, so wie du schon sagtest, Weihnachtszeit, Heiligabend, da haben viele Leute halt nichts, wo sie einen Ausgleich suchen können, sind aber auch nicht so einsam, wie du damals gewesen bist und müssen sich mit der Familie auseinandersetzen. Und dann kochen auf einmal langjährige, langwöchige Probleme hervor und der Braten ist auch nicht gelungen, das Bier ist dafür geflossen. Ja,
Mutter war ja sowieso schon auch die ganze Zeit gestresst.
Zack, und dann geht's los. Und dann kommt der bekloppte Onkel auch noch von nebenan, den man eigentlich auch nicht haben wollte, der das wieder kritisiert. Und dann rutscht einem letztendlich auch mal die Hand aus und das eskaliert. Und ich habe öfters Verletzungen Heiligabend behandeln müssen. Heiligabend, erster Weihnachtstag.
Hatte ich auch. Also wirklich genau, wie du sagst, erster, zweiter Weihnachtstag. Weil dann hat man ja nicht nur einen Abend miteinander verbracht, sondern dann hat man noch ersten Feiertag gefrühstückt zusammen, dann abends wieder zusammen gegessen, mittags und zweiten. Bei uns ist der zweite Feiertag im Münsterland so ein Ding, das nennt sich Stephanussteinigen. Kennst du das?
Nein.
Kennst du den heiligen Stephanus? Denn du warst doch auch mal Christ.
Ich war auch mal Christ, aber ich kenne den heiligen Stephanus.
Das ist ein Heiliger, Stephanus eben, und der ist dann irgendwann, weil er frech war,
heilig gesprochen worden.
Das ist ja danach gesteinigt worden. Ne? Also einige meinten, der wäre frech und haben ihn gesteinigt. Und wir nennen das Stephanussteinigen, früher alte Tradition eben. Das, aber das gibt's wirklich nur so Münster, Rheine, diese Ecke. Das, darüber hinaus ist es gar nicht bekannt, meines Wissens. Man geht dann, nachdem man zwei Tage die Familie um die Ohren hatte, geht man dann meistens schon früh morgens am zweiten Weihnachtstag los in die Kneipe. Und früher mussten dann die Leute, hatten immer einen Stein in der Tasche, wer keinen hatte, musste eine Runde zahlen. Und dann wird dann der Stress abgearbeitet, den man über die letzten zwei Tage aufgebaut hatte. Und das führt dann wieder natürlich zu neuen Exzessen.
Warum ist Stephanus gesteinigt worden, stelle ich mir gerade die Frage.
Ich bin da nicht mehr so ganz bibelfest, muss ich sagen.
Vielleicht weiß das einer von euch und schreibt es unten in unsere Kommentarfrage. Mich würde es interessieren. Ja. Ich gucke jetzt nicht nach und bin gespannt, ob es dafür von eurer Seite eine gute Erklärung gibt.
Sehr gut, Matthias. Das würde mich nämlich auch interessieren. Dann würde mich natürlich auch interessieren, du sagst, bei euch gab es immer Suppe zu Weihnachten. Die Amerikaner, die essen ja immer den Turkey, den Truthahn, das Riesending.
Und einer wird voll begnadigt vom amerikanischen Präsidenten.
Ein Truthahn?
Ja, ich glaube schon.
Echt?
Ja, ja, die werden ein oder zwei, die werden dann in die Freiheit gelassen, also so offiziell, und zack, hinterm Weißen Haus sind sie trotzdem dran.
Ich gucke mir mal die Weihnachtsgeschichte mit Chevy Chase an und da kommt über der große Truthahn.
Das ist mein Lieblingsfilm, Chevy Chase, wie heißt er?
Verrückte Weihnachten oder irgendwas.
Verrückte Weihnachten
halt. Und dann sehe ich immer seinen Cousin Schwager. Und der sieht so aus wie du, finde ich immer.
Was willst du?
Mit seinem Wohnmobil.
Das ist sein Schwager.
Ja, der Schwager.
Das ist der Bruder seiner Frau, Gott, der immer wieder ankommt und der die Kloake draußen entsorgt und auf einmal fliegt alles in die Luft.
Sehr gut. Ich freue mich schon wieder drauf. Bald ist es ja schon wieder soweit und dann können wir wieder gucken.
Ich möchte dich aber daran erinnern, dass wir immer noch Ärzte sind und wir über medizinische Sachen sprechen wollten. Wir hatten jetzt schon Konflikte.
Verletzungen. Also ich hatte zum Beispiel, um es mal zu sagen, hatte damals in meinen Diensten einmal einen, der dann auch in irgendeinem familiären Twist dann eskalierte, aber sich nicht an seiner Familie entlud, sondern eben an so einer Wanduhr. Und die haben ja meistens so ein dünnes Glas, kennst du diese großen Stehuhren? Und da hat er dann reingeschlagen, reingeboxt, dachte, die ist ja nicht so der, und hatte natürlich sämtliche Sehnen durch und auch die den Ulnaris-Nerven. Das ist der Nerv, der die Finger streckt und der auseinander
und wenn der nicht hilft, macht. Dann heißt der Merkspruch unter uns Medizinern, ich kratze dir die Ulne auf, weil die Finger dann letztendlich in dieser Kratzstellung verbleiben.
Und das ist eine ganz unangenehme Geschichte, wenn man eine Nervenschnittverletzung hat. Wenn sie sauber durchschneidet ist, kann man Glück haben, dass die beiden Enden wieder zueinander finden. Aber wenn das so ein bisschen schräg ist und das ist alles, das dauert und das ist, also das war es sicherlich nicht wert.
Also aus dieser Folge lernen wir schon mal, wenn wir Weihnachten sind, nicht irgendeine Standuhr mit Glas durchschlagen, weil du den Nerv verletzen kannst.
Auch das Boxen gegen Türen und Wände möchte ich nicht empfehlen. Da gibt es dann auch diese sogenannte Boxer's Fracture, die Fraktur des Boxers. Das ist immer die Mittelhandfraktur des kleinen fünften Fingers. Die ist dann meistens am meisten dem Druck ausgesetzt und dann macht's knack und schon ist es durch.
Ist das durch. Knöchelchen. Und das Schöne ist, man kann dem Arzt der Notfallambulanz erzählen, wie es passiert ist. Ich bin hingefallen. Er wird es nicht glauben, weil das ist eine Diagnose, die nur durch den Schlag hervorgerufen
werden. Das ist, kann. Und wenn die montags morgens in die Praxis kommen, dann weißt du, das war kein Fußball, das Nein, war das Samstagabend.
So ist es halt. Da hat die Hand ein besonderes Ziel getroffen und der Knochen hat leider nachgegeben. Konflikte haben wir gesprochen. Was ist denn mit dem fettreichen Essen?
Ja, das ist natürlich, man isst ja viel und gerne und die ganze Zeit. Also so ist es bei uns. Ich mache so, alle geben sich ja Mühe. Meine Mutter, die hat ja immer lecker Kuchen gebacken und Plätzchen und so. Und so ist das ja zu Weihnachten, dass du eigentlich ab dem 23., das nennt der Norweger, nennt es ja Lille Jülaften, der kleine Weihnachtsabend. Da wird also nochmal vor, wie der Donnerstag der kleine Freitag ist und der Freitag der kleine Samstag. So wird da auch schon vor Weihnachten gefeiert. Und dann bist du schon in diesem Modus drin. Du kommst dahin. Hier gibt's Plätzchen, da gibt's Kuchen, da gibt's eine Kleinigkeit zu futtern. Also du bist erstmal nur am Futtern. Abends weiter auch großes Essen, Klöße, Braten. Also zum einen, wie du schon eben sagtest, sehr fettreich, aber auch sehr kohlenhydratlastig, sehr zuckerreich quasi auch. Und das hört ja nicht auf bis Silvester oder noch nicht mal bis Neujahr. Irgendwann hört man mal langsam wieder auf und hat seine 10 Kilo drauf.
Wenn man einmal im Lauf ist, isst man einmal im Lauf. Also es gibt Studien, die sagen, du nimmst über die Weihnachtsfeiertage täglich im Durchschnitt 5240 Kilokalorien zu dir. Und das musst du mal vorstellen, das ist doppelt so viel, wie du benötigen würdest, wenn du einer körperlichen, anstrengenden Arbeit nachgehst. Also was da an Kalorien in deinen zarten Körper hineingeschaufelt wird, das ist schon unglaublich.
Ja, und das wird dann abgelagert als Fett.
Nicht bei mir. Bei mir wandelt sich das direkt in rote Muskulatur um.
Das ist ja bekannt. Aber genau, zum einen haben wir die Leute, die sowieso schon auf der Kippe stehen, weil sie übergewichtig sind, weil der Zuckerstoffwechsel vielleicht nicht richtig funktioniert. So eine latente Diabetes, latente Zuckererkrankung. Und wenn dann natürlich so hochkalorische, zuckerglukosereichhaltige Nahrung regelmäßig angeboten wird über mehrere Tage, kann so ein Zucker dann auch wirklich mal sich etablieren und als Krankheit niederschlagen. Und dann habe ich offenbar wirklich ersten diabetischen Zuckerfall und damit kann das auch so als Initialzündung gelten.
Ja, oder du hast das gerade Männer, dass irgendwann am zweiten Weihnachtsfeiertag deine Großzehe deutlich schmerzt, weil du deinen ersten Gichtanfall eingefahren hast.
Das woher heißt, kommt die denn, die Gicht?
Die Gicht ist ja eine Hyperurikämie, das heißt
das
eine.
Das spricht doch in Deutsch.
Ja, das mache ich doch gerne. Ich bin jemand. Man sagt mir mal nach in meinen Büchern, ich spreche die Sprache der Bildzeitung. Und ich mache das auch, weil ich möglichst viele Leute erreichen möchte. Also Gicht heißt einfach eine Übersättigung mit Harnsäure im Blut. Und wenn. Und
wie kommt die da rein? Ja, was macht die da?
Ja, durch die Ernährung.
Harn hört sich also nach Urin an.
Ja, da liest du leider falsch. Harnsäure ist ein Abbauprodukt von Eiweiß. Purin, Fleisch, das sind bestimmte Eiweiße und die werden abgebaut und die hast du einfach zuhauf im Blut und das ist so viel, dass diese Harnsäure in Gelenken als Kristalle ausfällt. Ja, das sind Harnsäurekristalle und dann meckert dein Gelenk, das macht auf einmal eine Entzündungsreaktion und meistens ist es in der Großzehe, die schwillt an, die wird rot, die wird druckempfindlich. Ich selber hatte auch schon mal einen Gichtanfall.
Das wundert mich.
Aber nicht zu Weihnachten, sondern im Flieger mit Schalke in der Richtung nach Südfrankreich. Da habe ich so viel Putensandwich gegessen am Tag vorher und noch auf dem Flug, dass irgendwann meine Großzehe gejubelt hat. Und das möchte ich unseren Zuhörern ersparen. Ein Gichtanfall tut richtig weh. Ja, und meistens hat man die notwendigen Medikamente nicht zur Hand. Deswegen.
Was würdest du denn empfehlen als notwendiges Medikament im Flieger?
Im Flieger ist noch schlimmer halt. Am Boden hast du wenigstens noch eine Apotheke. Irgendwas Entzündungshemmendes, nicht steroidales, antirheumatisches. Früher hat man Colchicin gegeben, jetzt gibt man COX-2-Hemmer kannst du geben.
Also ihr in der Bildzeitung, ihr sprecht so, also du meinst Ibuprofen, Voltaren, COX-2-Hemmer, das hört sich ja, also
nach einem schlechten Pornofilm an. Du hast gesagt, das machen die, kennst du noch damals von deinen Weihnachtsfeiern, wo du alleine bist halt, ja? Hast du überlegt, gucke ich Fernsehen oder gehe ich in die Ambulanz
arbeiten? Oh, apropos Weihnachtsfeier, das können wir auch nochmal zum Thema machen.
Ja, was denn?
Weihnachtsfeier.
Das Thema. Aber das gibt es für Überschneidung. Da gibt es diese Alkohol, überfressen, sexuell übertragbare
Erkrankung. Das ist ein wunderbares
Mischmasch. Ja, das ist wieder so. Und du kannst deinen Bollerwagen-Radio mit reinbringen, schätze ich mal.
Also sehr gut.
Gut, jetzt lass mal.
Nee, aber ich wollte noch was dazu sagen.
Bei der Gicht.
Du warst bei der Gicht. Also was mich ja wundert, ich hatte das ja gelernt, dass es meistens das rote Fleisch ist, was so schlecht ist. Da du natürlich kiloweise Puten-Sandwich gegessen hast, wundert mich das ein bisschen, aber nein, das ist
durcheinander. Ich weiß, dass Pute in der Überzahl war halt, aber alles, was irgendwo nach Fleisch gerochen und geschmeckt, das habe ich verspeist. Ich musste meine Fußballer vor so einem Gichtanfall bewahren.
Hast du sehr gut gemacht. Es ist ja nicht nur es ist ja eigentlich das gute Leben, was einem so den Gichtanfall beschert. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass man zu viel Fleisch gegessen hat, es ist auch Alkohol,
Alkohol auch schon wieder.
Also, und einfach das, ich sage mal, Wein, Weib und Gesang, oder für dich oder andere, Wein, Mann und Gesang.
du weißt schon, dass das schwerfällt, das über die Lippen zu bringen. Frag mal deine Frau.
Hab's versucht. Und da gibt es, weil ihr in der Bildzeitung sprecht ja auch fließend Latein, da gibt es auch diesen schönen lateinischen Spruch, den ich jedem meiner Patienten mit auf den Weg gebe, der da heißt... Du kennst ihn oder kennst ihn nicht? Du guckst mich so fragend an.
Nee, ich frage mich gerade, ob deine Patienten...
Die sprechen alle Latein. Alle.
Gut, dann habe ich deine Patienten unterschätzt.
Und wie heißt der Lateinspruch zur Gicht?
Muss ich mich hier profilieren?
Nein, jetzt du sollst es an deinem Wissen teilhaben.
Nein, weiß ich nicht.
Es heißt, Pater est Bacchus.
Ja, der Vater ist Bacchus, der Weinkönig. Weingott.
Weinkönig.
Das ist bei mir alles.
Ja, ja.
Wenn die Leute... Ja gut, ist
ich übersetze weiter.
Ja?
Mater ist Venus.
Die Mutter ist Venus, die Liebesgöttin.
Ja, das feine Leben. Ein paar kleine Weintrauben. Ne? Und dann geht es schon wieder weiter in die nächste Runde. Und die geht rückwärts. Filia Podagra est.
Die Tochter... Von beiden ist die schmerzhafte Großzehe.
Die Podagra, ganz richtig. Das ist schon wieder griechisch. Ne?
Habe ich gesagt, dass ich mein großes Latino und mein großes Graecum habe?
Als ich in deinem Alter war, da gab es kein großes mehr. Da war, entweder hatte man es oder man hat es nicht.
Dass du immer so einen Scheiß
erzählst. Ist so. Aber das ist eben die Geschichte. Finde ich sehr gut, dass
du den lateinischen Spruch einmal am Stück bringen, damit unsere Hörer den auch verinnerlichen können.
Pater est Bacchus, Mater est Venus, Filia Podagra est. Und jetzt fang nicht an zu fragen, warum kommt das Est nach hinten? Das ist so. Das haben die sich vor 2000 Jahren so ausgedacht.
Ja, so ist das. Alia jacta est.
Richtig. Was auch falsch übersetzt wird, wollte ich mal kurz dabei sagen. Das heißt nicht, die Würfel sind gefallen,
sondern der Würfel ist gefallen.
Alia ist ein Pluraletantum, aber der Würfel ist geworfen. Es geht darum, nicht, dass er gefallen ist, sondern geworfen.
Du bist so schlau. Professor Statistik, Professor Schlau.
Ich wollte es mal sagen.
Und Dr. Julius in einer Person.
So, was haben wir denn noch zu Weihnachten gern genommen als Erkrankung? Da gibt es ja noch was anderes, was gerne. Ja, da machen wir ein kleines Ratespiel raus. Ihr dürft alle mitmachen. Die Patientin ist eine Frau, gerne. Sie ist blond.
Die Patientin ist gerne eine Frau?
Ja.
Gut, okay, habe ich verstanden. Frau. Also, ich bin gerne eine Frau.
Weibliche Patientin definiert sich an dem Tag als Frau zu Weihnachten. Ist blond, ist um die 40.
Es ist deine Frau, richtig? Habe ich gewonnen?
Oh, da könnte man fast Glück haben. Sie ist fertil. Sie ist noch empfängnisbereit.
Ich bin immer noch im Rennen mit meinem Tipp.
Aber jetzt verabschieden wir uns von meiner Frau. Sie ist auch drall, sagen wir mal. Fett, könnte man auch sagen. Jetzt hast
du merkst schon, dass ich ein bisschen zögere und noch.
Jetzt mache ich es mal, damit du es vielleicht leichter hast.
Ja.
Fett.
Ja.
Female. 40. Fair.
Fair heißt?
Fertile.
Ah, fertile, ja.
Fünf Stück.
Von Vorteil.
Die fünf Fs.
Die fünf Fs, ja, was möchtest du mir sagen?
Prädisponieren einer Gallenerkrankung, Gallensteine.
Ja.
Und dann hat man natürlich nicht nur Gallensteine, sondern die wunderbare Gallenkolik zu Weihnachten. Die kommt nämlich auch sehr gerne ins Haus geschlendert. Und da gab es früher schon, das als ich noch ein junger Student war, da kam das DSDM-Syndrom.
Verrate es unseren Hörern.
Du studierst doch Medizin-Syndrom. Das war so. Zu Weihnachten der Onkel kam mit dem dicken Flunken da unten an, was ist denn los? Habt doch gar nichts gemacht. Und dann kam die Tante, die etwas drelle Tante.
Kam der Onkel mit dem dicken Flunken von der Weihnachtsfeier im Betrieb?
Mhm.
Ja, du weißt schon,
Ganz sicher. Ja, und die Tante war eben die etwas dralle 40-jährige, etwas blonde Tante eben.
Und ja, die ich hatte keine
eben Blonde auf einmal. Ja, und das ist eben Gallengangserkrankung. Gallengangserkrankungen gehen gerne da mit diesem Phänotypus einher. Aber eben Gallenkrämpfe, Gallenkoliken können nämlich zu Weihnachten auch bei vermehrter Fettaufnahme kommen.
Kolik, für die Leute, die das nicht wissen, wie würdest du kolikartiger Schmerz? Das ist so ein Schmerz, der ankommt, sich immer größer macht, so in Wellen kommt und dann auch wieder so ein bisschen abebnet, oder?
Könnte auch der Kollege Wacker sein, der ankommt, sich ein bisschen größer macht und wieder ab. Ja, aber das ist
Kolik. Sag doch einfach mal, ja, du hast recht.
Kolik. Also ich habe mal im Studium gelernt, es sei ein Vernichtungsschmerz.
Das ist die Intensität, dass die Schmerzcharakteristika, dass der Schmerz nicht so da ist, stechend ist, dumpf ist, sondern sich so in Wellen letztendlich kommt, Kolik.
Wehenartig, können wir sagen.
Wie das kleine Kind sich versucht, durch den Geburtskanal so langsam durchzukämpfen, so ist das auch halt mit der Gallenkolik.
Okay, da scheinst du mir etwas voraus zu haben.
Ja, ich habe so einiges, was dir vorauseilt.
Ja, aber so ist es nun mal mit den Koliken. Und die kommen, warum kommen sie zu Weihnachten? Weil ich natürlich super viel Fett zu mir nehme in relativ kurzer Zeit. Und Fett wird ja durch die Nahrung aufgenommen, geht dann durch den Darm ins Blut und wird natürlich über die Leber abgearbeitet, umgebaut. Und dann brauchen wir, um das aufzunehmen, brauchen wir die Gallenflüssigkeit. Und diese Galle, die wird dann eben, diese Gallenblase, die presst sich so aus, die wird so ausgemergelt, dass sie wirklich zusammen sich kontrahiert, zusammenzieht, die Muskulatur in der Gallen und dann eben Schmerzen verursachen kann. Eine Gallenkolik. Schön rechter, mittlerer Bauch, ungefähr Oberbauch, da tut's weh. Und zieht richtig. Kann auch mal in die Schultern ziehen, wenn ich mich nicht vertue.
Kann es. Ja, manchmal wird es mit einem Herzinfarkt verwechselt. Die Leute gehen in die Klinik und sagen, oh, hier, Opa hat einen Herzinfarkt. Nein, dann guckt man sich den Opa an halt oder die Oma halt mit den 5 Fs und dem B für blond. Und dann weiß man, es ist eine Gallenkolik. Ja. Und
die kann natürlich dann weitergehen in eine Gallenblasenentzündung.
Ich war noch nicht fertig.
Ach so, das war so.
Ja. Und dann schreit man natürlich vor Schmerzen. Weißt du, was die gute Alternative zum Schreien ist? Singen.
Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Einstieg ist, ein neues Weihnachtslied.
Es ist ein, also wenn du mir sagst, welches Weihnachtslied du hören möchtest, dann
ich hätte ganz gern in der Weihnachtsbäckerei.
In der Weihnachtsbäckerei backt der Patrick viele, viele Brei. Komm noch her und sing und zeig, was stinkt. Ganz wichtig ist, warum sollte man zu Weihnachten singen?
Ich musste früher auch singen, viel muss ich kurz nochmal sagen, weil du so eingangs viel über deine Tradition gesprochen hast. Viele Leute interessiert ja auch, habe ich denn keine Tradition? Kenne ich es nur am Fenster zu sitzen, nach draußen zu gucken
und in den Schnee zu sagen, halt.
Hoffentlich habe ich bald wieder Dienst.
Nein, ich möchte es verraten, der Patrick hat noch eine andere Weihnachtstradition. Er spielt alleine auf seiner Blockflöte. Du fröhliche, du selige,
es war
gnadenbringende Weihnachtszeit.
Es war wirklich so, meine Brüder und ich hatten natürlich alle die große Freude.
Die hatten ja nicht viel.
Musikalischen Früherziehung mittels einer Blockflöte. Irgendwann habe ich mich freigekämpft und habe gesagt, ich spiele jetzt Klavier. Oh. Und das war finanziell gesehen ein Riesenfiasko, aber auch musikalisch nicht besonders erfolgreich. Und dann musste ich zu Weihnachten ein, zwei Lieder lernen. Und in den ersten Jahren haben wir es wirklich geschafft, dass die Familie einigermaßen versammelt dann da stand und versuchte zu singen. Meine Mutter vorneweg, der Rest murmelte sowieso auf Beerdigung in der Kirche ungefähr. Aber irgendwann war dann das glücklicherweise auch vorbei und man hat sich direkt den Geschenken zugewandt.
Wenn ich das aber anmerken kann, ich meine ja persönlich, dass du sehr gut Klavier spielen kannst. Wir haben ja was uns verbindet. Bei mir war das damals so, ich wollte nicht Klavier spielen, aber wir haben eine elektronische Orgel Typ Yamaha geerbt. Und dann wurde in der Familie herumgeschaut, wer spielt jetzt dieses Instrument? Und dann wurden mein Vater und ich ausgeguckt. Und nachdem wir auch mehrere Orgelkonzerte in der Öffentlichkeit gegeben haben, durfte ich das auch zu Weihnachten vorführen. Und ich möchte sagen, von meinen Herumorgelkünsten sind nicht so viele hängen geblieben wie von deinen Pianistenkünsten.
Dankeschön.
Bitteschön. Gibst du mir den Fünfer dafür später?
Ich möchte noch ein paar kleine andere, das wird mir jetzt auch mit diesem Orgel.
Nee, darf ich noch mal was zu dem Singen sagen?
Ja, bitte.
Ja, also es gibt da ganz klare Studien, das wird bei psychischen Erkrankungen genutzt, das Singen. Und auch Sing Your Heart Out, also das ist eine Initiative, die gibt es seit 2005. Wenn du singst und das am besten in der Gesellschaft, dann ist das gut für dein Herz, für deine Psyche, für deine Seele.
Ja, deswegen, auch Rudel singen auf Schalke?
Rudel singen auf Schalke. Ich glaube, das macht Schalke nicht aus kommerziellen Gründen und so ein bisschen Pathos und wir singen alle und dann kommt noch das Steigerlied. Nein, die machen das für die Psyche.
Mache ich aber auch, wenn ich dann im Stadion bin, so singe ich auch im Rudel.
Ja, das ist wohl wahr. Nein, wirklich jetzt mal ohne Mist. Also es gibt eine ganz klare Studie, also gemeinsames Singen, gerade zur Weihnachtszeit. Das ist die dunkle Zeit. Da entwickeln auch viele Leute wieder psychische Probleme, ja, Depressionen. Ja, und wenn man dann zusammenkommt mit Leuten, die so lustig ausschauen, wollte ich schon sagen, singen so wie du, dann ist das gut für die Psyche. Man sieht halt einfach nur, man ist nicht der einzige Sonderling. Es sind ganz viele andere Sonderlinge rum und wir trällern alle. Es ist ein Rosensprung.
Bei mir ist es so, das ist, du hast schon recht, wenn die Leute mit mir zusammen singen, dann merken sie, dass sie eben nicht die schlechtesten Sänger sind. Und deswegen singe ich nicht. Was haben wir noch an Erkrankungen zu Weihnachten? Wegen des ganzen Essens, wegen der Völlerei ist natürlich Sodbrennen und Aufstoßen nicht so selten, weil einfach der Magen, dieser Magensack, dieser Muskelsack einfach wirklich überfüllt ist. Ne? Und dann geht der Blutdruck hoch, die Übelkeit durchs Überessen kann auftreten. Auch interessant, das wusste ich gar nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, hast du davon mal schon gehört, von der Fressnarkose?
Nein.
Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Nein.
Ich kann es mir vorstellen. Es ist folgendermaßen, du isst nicht mehr, du frisst, was natürlich manchmal leider passiert. Und dann wird eben die Durchblutung vollständig in den gesamten Magen-Darm-Trakt lokalisiert, runtergeschickt. Und dann kann es wirklich passieren, dass einige Leute beim schwachen Blutdruck noch dabei dann wirklich im Kopf dusselig werden, schwach werden, schwarz vor Augen werden und wirklich eine kleine, eine wirkliche Narkose, aber wirklich theoretisch kollabieren könnten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich eben nicht abends vorm Schlafen gehen essen soll, damit eben das Blut jetzt nicht im Darm- und Magenbereich vermehrt gebraucht wird, sondern eben der gesamte Körper runterfahren kann und nicht noch arbeiten muss. Und die Fressnarkose. Interessant, wusste ich auch nicht, bevor ich es gehört hatte.
Du kennst das. Wenn das Blut deinen Kopf verlässt und an andere Stelle fließt, halt, dann kann man auch nicht mehr klar denken. Und man gibt sich der Völlerei hin. Wobei, naja, es gibt ja auch Irrglauben halt, dass man sagt, man sollte abends nicht mehr essen. Das ist ja du ja, so.
Schlechte Schlafen,
das kann sein. Ja, das kann schon sein, aber das Essen schlägt nachts nicht mehr an als tagsüber.
Du wirst ja nicht dicker von unbedingt, aber eben du schläfst schlechter, genau. Weil der Blutdruck, die Blutverteilung einfach nicht runterfährt. Der Körper fährt nicht runter, sondern hat was zu tun. Was machst du, wenn sich jemand verschluckt? Der hat sich bei eurem Suppenessen geht das natürlich nicht, aber er hat jetzt der Großonkel mütterlicherseits.
Ja, mag ich den?
Den magst du sehr. Der erinnert dich an euren Wellensittich. Und der sitzt da, erzählt immer Dörnkes, versteht es aber nicht mehr, weil er noch einen Zahn hat und sich weigert, eine Prothese zu tragen. Aber der erzählt immer lustig.
Ist das auch der die drei Haare von links nach rechts kennt, weil er meint, er hätte noch volles Haar?
Nee, der hat also ein schlecht sitzendes Toupet, einen Zahn, den er nicht putzt. Und der sitzt immer neben dir. Hat ein bisschen Mundgeruch, aber isst gerne. Und vor allem, weil er es nicht zahlen muss, viel. Und auf einmal hat er sich die vierte kleine Roulade reingepfiffen. Und auf einmal ist er still, was ich natürlich ein bisschen...
was ich erstmal gut finde. Ich registriere das gar nicht.
Du siehst irgendwie mit der Kopf so ein bisschen, der ist nicht nur rot, der ist mittlerweile blau und der bewegt sich ungesund. Was geht dir als geschlagene Mediziner nun durch den Kopf?
Boah, muss ich jetzt an Heiligabend auch nochmal loslegen muss meinen Onkel noch von hinten umarmen, weil ich mir denke, irgendwas hat er wieder aspiriert, liegt irgendwo in der Luftröhre, kommt nicht raus, kriegt keine Luft mehr, schnappt so langsam nach Luft. Wobei ist also eigentlich schön, dass er nicht redet, da bin ich hin und her gerissen. Also muss ich aufstehen und sage, Onkel, was hast du für ein Glück, dass dein Neffe Arzt ist.
Und lange Arme hat.
Bei deinem Bauch braucht man das auch schon. Und dann umarme ich von hinten, mache den Heimlich-Handgriff. Also ich mache es nicht heimlich, sondern der Handgriff nennt sich heimlich und erhöhe den intraabdominellen Druck. Das heißt, ich ziehe wirklich mit beiden Händen auf dem Bauch. Der Druck.
Bisschen nach oben hoch.
Ja, bisschen genau, nach oben hoch halt. Ja, ich an den Brüsten meines Onkels vorbei. Jetzt bin ich drin im Bild halt. Ja, ja, die Haare kleben halt letztendlich. Der Schweiß ist immer auf der Stirn und ich mache das mit einem Impuls und kommt das Ding halt heraus.
Das Rolettchen
und der restliche Zahn, der fliegt an meinem Kopf vorbei.
Du stehst doch hinter ihm. Wie soll der denn dann noch an deinem Kopf?
Der hat gegen die Wand gespuckt und
zurückgeflogen.
Zurückgeflogen halt, ja. Und er bedankt sich auf der einen Seite, dass ich ihn gerettet habe mit dem Heinrich-Angriff.
Setzt sich aber sofort wieder hin und ist weiter.
Genau, sucht Zahn und ein Stück Rolllade halt nochmal. Habe ich das richtig gemacht?
Das ist das Heimlich-Manöver. Wunderbar, schön, hätte ich es nicht erklären können. Wirklich, ich habe es ein einziges Mal bei meinem ältesten Sohn gemacht, der hatte so ein NIM 2, auch bei Kindern, wunderbare Größe, passt genau in die Speiseröhre, in die Luftröhre und da intensives Ermahnen sich nicht ändern wollte und auch der väterliche Klaps auf den Rücken nicht helfen wollte, musste ich zum Äußersten schreiten, du kannst noch über einen Stuhl legen, über eine Stuhlkante, du musst den Druck aufbauen, um das rauszukriegen. Dann habe ich wirklich gedacht, boah, was ein Elend. Also du wirst ja im Leben nicht froh, wenn sowas passiert. Ja. Auch bei deinem Onkel nicht. Und denn es gibt dann so eine kleine Pumpe, das habe ich mir dann mal angeguckt, mit so einem Mundstück kannst du aufsetzen. Habe ich seitdem nie wieder gebraucht, aber habe ich jetzt wirklich zu Hause und im Auto rumfliegen, weil ich es nicht erleben möchte. Wenn du dann, du kannst ja einen Notarzt rufen, aber bis der da ist, ist Thema durch. Das ist wirklich katastrophal. Ne?
Nein, also du fährst also jetzt immer im Handschuhfach deines Autos zwei Pumpen spazieren. Ja, das eine für deinen Sohn und das andere für dich.
Verstehe ich nicht. Ich habe mit dem Fahrrad, du machst die Fahrradpumpe.
Genauso meine ich das. Jetzt kommt noch ein kleiner Tipp für alle neuen Hundefreunde, die in diesem Jahr ein kleines Hündchen
ihr soll eigen... man nicht zu Weihnachten verschenken.
Nein, natürlich nicht. Soll man natürlich nicht zu Weihnachten verschenken. Sagen wir mal, der Hund ist jetzt schon 7 Monate da. Die Kinder freuen sich über die Schokolade. Und da kommt der Hinweis, Achtung, aufpassen, keine Schokolade liegen lassen. Schokolade ist Gift für den kleinen Haushund.
Ja, gut zu wissen.
Führt zum Tode. Und wenn was ist, je nachdem.
Death by Chocolate heißt es dann, glaube ich.
Death by Chocolate, ja. Also ein Riesenschnauzer, so wie ich ihn habe, der kann schon mal.
Sorry,
der kommt nicht um halt. Aber wenn da irgendwo eine Tafel liegt oder der Weihnachtsmann oder der Osterhase, weil Oma gespart hat, wird verspeist, dann ist das ein Problem und dann muss der Hund zum Erbrechen gebracht werden oder in die Klinik gefahren werden.
So. Und zum Erbrechen hatten sich die alten Römer ja auch gebracht, wenn sie lange und viel essen wollten, damit sie nicht diese Probleme des Schluckaufs und der Überfüllung dass sie der nicht anheimfliegen. Also, dann nahmen sie die kleine Pfauenfeder, kitzelten ein bisschen am Zäpfchen und Rubbelikatz war wieder Platz da für ein neues Essen.
Auch da kann ich die Pfauenfeder benutzen? Das wusste ich noch nicht. Ja. Ich benutze die immer woanders.
Ja, nee, da kannst du mal versuchen. Also ja. Die ist jetzt wahrscheinlich schon abgenutzt bei dir, aber kannst du eine neue kaufen.
Dann lass uns mal Schluss machen. Dann werde ich jetzt mal gleich
zum Teddy hier laufen und Pfauenfeder kaufen.
Hier gleich am Gabentisch mal die Pfauenfeder tänzeln lassen.
Matthias, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Isst nicht so viel. Mäßige dich. Und hab eine schöne Zeit mit Hund und Familie. In der Reihenfolge.
Ich möchte mich recht herzlich für dieses Weihnachtsspecial bei dir bedanken. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir hier so besinnlich zu sitzen, deine Stimme auf mich wirken zu lassen. Weißt du, die normale Weihnachtsgeschichte dagegen ist nicht so schön wie Zweisamkeit und Konversation mit dir. Und ich wünsche euch auch schöne Weihnachtsfeiertage. Kommt runter, macht keinen Stress, haut euch nicht, macht Liebe.
In diesem Sinne, ho, 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 frohe Weihnacht und lasst euch reichlich beschenken. Ciao.
Ho, ho, ciao. Ho. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
Und Fragen schickt ihr an uns auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Wir hören uns.